Gottes.
Staffel 1, Episode 9. Thema heute ist Konformität.
Evo Mantis. Evo Mantis.
Evo Mantis. Ein Podcast von und mit Matthias Köfner.
Hallo und herzlich willkommen bei Evo Mantis. Ihr könnt nichts dafür, aber ich könnte jetzt ganz viel jammern und meckern. Es passt nur leider nicht zu unserem heutigen Thema, denn es geht nicht um Motivation oder Frustration. Ich fühle mich ein bisschen wie bei Täglich grüßt das Murmeltier, denn die Aufnahme für dieses Thema, für diese Episode, mache ich jetzt mindestens zum dritten Mal. Thema Täglich grüßt das Murmeltier wiederum. Dieses Zeitschleifenthema, das werde ich aber auch irgendwann mal behandeln. Das ist nämlich auch sehr interessant und hat einige Zusammenhänge, die mir lange Zeit nicht bewusst waren. Dennoch hoffe ich, dass es heute keine Zeitschleife wird, dass es mit dieser Aufnahme dann endlich getan ist. Die meisten Episoden nehme ich nämlich eigentlich nur einmal auf. Und sollte ich dann beim Schnitt irgendwann feststellen, dass irgendwas doch nicht so ganz stimmt oder mich zu sehr stört, was ich auch nicht mehr ganz so leicht rauskrieg, dann nehme ich sie halt nochmal auf. Diesmal war es so, ich habe ja einige Episoden vorproduziert gehabt, die habe ich euch auch thematisch erklärt und erwähnt. Ja, und dann hatte ich die soweit fertig, habe dann den nächsten Schwung aufgenommen, immer wenn mir danach war, halt auch mal mehrere am Tag, wenn's passiert ist, und dann irgendwann festgestellt, ups, zwei Episoden ziemlich am Anfang hatten Tonprobleme. Das klang sehr merkwürdig, nämlich so. Ja, also ich habe keine Ahnung, ich konnte es auch nicht retten. Das heißt, ich habe 2 Stunden lang Kauderwelsch, und ich meine, es ist ein Podcast. Ich meine, würde ich hier irgendwie Pantomime machen, wäre es nicht so schlimm gewesen, aber leider ist das Video das Optionalste hierbei. Entsprechend habe ich das Ganze dann irgendwann nochmal aufgenommen. Ja, war schon leicht frustriert, hatte aber eigentlich schon vom ersten Mal sogar noch ein Skript. Also ich meine, das mache ich auch nicht für jede Episode, dass ich mir so ein komplettes Skript vorbereite oder nicht ausformuliertes Skript, aber zumindest Stichpunkte und so. War dann eigentlich wieder ganz glücklich, dass ich viel rübergebracht habe, und habe dann irgendwann festgestellt, ich habe da ziemlich oft ein Wort verwendet, was ich so auch gar nicht einfach rausnehmen kann, was ich auch schlecht überbügeln kann, weil das würde ja mit nichts zusammenpassen. Und soweit ist die KI leider auch noch nicht, also zumindest nicht die Werkzeuge, die ich einsetze, dass ich das so gut verändern kann. Also es gibt tatsächlich Software, mit der kann man einzelne Wörter und Sätze danach noch korrigieren und austauschen. Ich habe mich dann trotzdem dazu entschlossen, es einfach nochmal zu machen. Denn das Wort, das ich verwendet habe, ist wichtig. Was ich gesagt habe, aber eigentlich nicht richtig ist, ist Freibeuter. Ihr kennt Freibeuter, ja? Fluch der Karibik, Captain Jack Sparrow. Ja, Freibeuter, super. Buccaneere. Es gibt verschiedenste Namen, je nachdem, wer für wen da, in wessen Namen offiziell geraubt und geplündert hat oder ob sie eben halt unabhängig waren. Ist aber gar nicht unser Thema hier. Trotzdem habe ich das sehr akribisch benutzt. Das Wort, was ich verwenden wollte, war Wildbeuter. Nun fragt ihr euch, was sind Wildbeuter? Tja, also, da kommen wir schon mitten ins Thema rein. Wildbeuter nennt man auch die Menschen, die noch nicht sesshaft waren. Das heißt, die keinen Ackerbau betrieben haben, die nicht irgendwelche Behausungen hatten, in denen sie die ganze Zeit gelebt haben, sondern die eher vielleicht nomadisch gelebt haben. Und die Jäger und Sammler waren. Und dieses Jäger- und Sammler-Konzept gibt es natürlich auch als Begriff. Man kann aber auch einfach Wildbeuter dazu sagen. Ich fand das eigentlich einen schönen Begriff. Hab dann irgendwo auf halber Strecke irgendwo wohl das falsche Wort irgendwie verinnerlicht gehabt dann. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Und hab das in diese ganzen Aufnahme durchgezogen. Warum ist Wildbeuter jetzt interessant? Ich werde definitiv noch mehrere Episoden dazu machen, weil ich kriege das heute hier alles gar nicht unter. Heute soll es nämlich um das Konzept Konformität gehen. Also konkret gesagt Gesellschaftskonformität. Ihr kennt das sicherlich von verschiedenen Bereichen hier, dass man immer einen gewissen Konformitätsdruck empfindet, sich einer Gesellschaft anzupassen. Also, dass wir wirklich uns genötigt fühlen, so zu leben wie andere, beziehungsweise dass auch Menschen sich gegenseitig regelrecht Vorschriften machen. Manche nennen es dann vielleicht kleinkariert oder es gibt dann so Vorstellungen irgendwie, wann man irgendwelche Ruhezeiten einhält, wann nicht, was man am Sonntag macht, was man, dass man ordentlich sein muss, dass man die neuesten Mode folgen muss, wie man sich als Erwachsener zu benehmen hat, dass man keine Kinderlieder im Radio mitsingt, wenn man im Auto fährt, obwohl es eigentlich keinen stören würde, ja. Aber es gibt so eine gewisse Norm, was so normal ist, was man so macht und was man nicht macht. Und die meisten Regeln sind sachlich eigentlich nicht herleitbar. Es gibt keinen zwingenden Grund, warum man das unbedingt so machen müsste. Es gibt keinen klaren Vor- oder Nachteil, warum man diese Kleidung oder jene Kleidung tragen dürfte oder nicht dürfte. Und diese Vorstellungen ändern sich auch immer wieder. Also gerade bei der Mode merkt man das irgendwie sehr schön. Wenn man an die 80er Jahre zurückdenkt, irgendwelche Neon, Jogginghosen und dergleichen, war da ja normal, das war hip und angesagt, inzwischen wäre das was ganz Furchtbares. Oder darf man weiße Tennissocken tragen irgendwie? Darf man die zu kurzen Hosen tragen oder nicht? Darf man weiße Turnschuhe tragen? Kommt man mit sowas in den Club oder nicht? Das hat sich immer wieder geändert. Und ich habe das ehrlich gesagt nie verstanden. Weil ich mir dachte, okay, aber was spricht dagegen? Was ist jetzt das? Ja, das macht man halt nicht. Ja, aber warum? Ja, das ist halt so. So, dann hatte ich mich irgendwann dran gewöhnt und kaum sind 10 oder 20 Jahre vergangen irgendwie, war diese Regel auf einmal komplett andersrum. Und habe wieder gefragt, ja, aber warum ist das jetzt so und so? Ja, das ist halt so, das macht man halt so. Und das, mein Problem war, dass ich es versucht habe, auf einer rationalen Ebene zu verstehen. Was mir jetzt bewusst ist, es ist keine rationale Sache. Es ist eben nicht eine sachliche Frage, sondern es ist eine Frage einer einenden Verbindung zwischen den Leuten in einer Gesellschaft. Die haben ein meistens nicht so klar ausgesprochenes Regelwerk an Vorgaben, die sie quasi gemeinsam praktizieren und die ihnen ihre Identität gibt. Also man identifiziert sich als Gemeinschaft dadurch, dass man gewisse Sachen auf ähnliche Weise tut und gewisse einen gewissen Konsens auch praktiziert und beibehält. Ja, warum machen wir das? Also wo kann man das in der Evolution herleiten? Also wo war das für das Überleben des Menschen irgendwie wichtig oder für dessen Fortpflanzung oder Fortbestehen oder zur Abwehr von irgendwelchen Gefahren, dass man irgendwie gleichförmige Kleidung trägt? Oder wenn ihr denkt an die Dursleys bei Harry Potter oder sowas, die wirklich da in so einer Reihe wohnen mit verschiedenen Häusern, die im Prinzip alles gleich machen und dann nur so kleine Sachen variieren innerhalb gewisser enger Grenzen, aber ansonsten sehr stark auf Konformität eigentlich aus sind und es ihnen wichtig ist, dass sie als gleiche zwischen vielen anderen Gleichartigen sind, da auch anerkannt sind und nicht irgendwie durch was anderes, Abnormales anecken. Das ist ja ihre größte Angst, abnormale Dinge quasi. Es musste alles normal sein. Was ist das für ein Konzept? Und da kommen wir jetzt wiederum auf die Wildbeuter zurück, beziehungsweise eigentlich genau nicht auf die Wildbeuter. Denn die Wildbeuter hatten höchstwahrscheinlich keinen so starken Drang nach Konformität. Die Wildbeuter waren wahrscheinlich einfach coole Leute, die gesagt haben, hey, es kommt doch eigentlich vor allem darauf an, irgendwie was für, ja, was sachlich notwendig ist. Warum macht man denn etwas? Hat das irgendeine praktische Konsequenz? Und kann man es vielleicht auch effizienter irgendwie machen? Das sind die Fragen gewesen, die haben die Wildbeuter interessiert, die Jäger und Sammler. Und die Jäger und Sammler, das sind in Gemeinschaften natürlich auch unterwegs gewesen, aber diese Gemeinschaften waren nicht so riesig. Es gibt da aus verschiedenen Experimenten und Untersuchungen so eine Grenze und die ist sehr grob bei 100 irgendwo verortet, wo man sagt, 100 Individuen können sich noch bilateral, individuell durch soziale Strukturen quasi miteinander in Kontakt sein. Also da weiß ich noch quasi, wer ist wer, was haben die für Vorlieben, denen fühle ich mich noch persönlich irgendwie verantwortlich. Also da habe ich eine persönlich, moralisch, empathische Bindung. Die kann ich dann auch aufbauen. Und die verpflichtet mich letztlich dahingehend auch für diese Gemeinschaft und für die anderen da zu sein. Die sind mir persönlich irgendwo nahe. Nur funktioniert das halt gut bei deutlich unter 100 Individuen. Bei deutlich über 100 Individuen funktioniert das nicht mehr. Das ist einfach zu viel. Sowas fällt auseinander. Das gibt dann mehrere Teilgruppen oder worst case, vielleicht verfeinden sie sich oder trennen sich oder das sind nicht die Strukturen quasi, die da irgendwie aufrechterhalten werden. Ja, trotzdem leben wir heutzutage ja in Gesellschaften, die wesentlich größer sind. Und das begann ziemlich genau wahrscheinlich mit der Sesshaftwerdung. Also da sind größere Städte entstanden, also erstmal Dörfer, Städte, dann irgendwann Völker, Gemeinschaften verschiedenster Art. Das ist jetzt keine Entwicklung gewesen, die innerhalb von ein paar Jahren irgendwie erfolgt ist, sondern das sind sicherlich auch einige tausend Jahre oder vielleicht auch 10.000 Jahre, in denen sich das langsam dahin bewegt hat. Trotzdem kann man so eine ungefähre Grenze festlegen nach den Ausgrabungen und Sachen, die wir halt heute so gefunden haben. Das heißt nicht, dass da nicht vielleicht auch noch interessante andere Sachen entdeckt werden. Und dass das wirklich schon die ersten Sachen waren. Aber vor 12.000 Jahren gab es im Gebiet der ehemaligen Türkei eine Tempelanlage, die gebaut wurde. Und das ist so die erste quasi, die bisher so bekannt ist, so die früheste Struktur und der früheste Moment der Sesshaftwerdung. Und das Spannende ist jetzt, man hat lange Zeit gedacht, dass sesshafte Völker eben Tempel bauen. Also dass das eine typische Eigenschaft ist von sesshaften Völkern, dass wenn sie halt sesshaft sind, dann bauen sie auch Tempel. Die neue Erkenntnis davon ist jetzt, dass möglicherweise der Tempelbau selbst eigentlich der Anlass war, wieso diese Sesshaftwerdung vorangetrieben worden ist. Und zwar gab es halt irgendeinen Grund, warum die Menschen dort die Idee hatten, einen Tempel zu bauen. Was auch spannend ist, weil ein Tempel an sich ist ja jetzt nichts, was irgendwie ganz offensichtlich irgendwie für das Überleben, für das Vorankommen der eigenen Gene, für die Gefahrenabwehr, für die Fortpflanzung, sonst was irgendwie direkt notwendig ist. Es ist auch ein sehr, sehr abstraktes Ziel, was nicht jedem irgendwie ständig in jeder Minute so einleuchtet. Und gerade so diese Frage, warum machen wir das jetzt? Warum setzen wir diesen Stein da hin? Warum muss das so aussehen? Warum geht's nicht auch anders? Und sonst was. Die lassen sich bei so einem Tempelbau und so einem sehr abstrakten, idealistisch-religiösen Ziel gar nicht so genau beantworten. Die wahrscheinliche Sache ist, dass diese Menschen, die diesen Tempel dort gebaut haben, quasi eine andere Art Mensch waren, als es bis dato gab. Das heißt, da gab es wirklich eine Entwicklung in den Fähigkeiten und Bedürfnissen der Menschen, die sie erst in die Lage versetzt haben, sowas wie eine Religion und einen Tempelbau gemeinschaftlich voranzutreiben. Und das sind ja einfach Gemeinschaften gewesen, die sehr lange Zeit zusammengearbeitet haben und die auch vergleichsweise groß waren. Also eine relativ statische, große Struktur, die da stabil funktionieren musste, damit so ein Tempel fertig wird und man nicht während des Prozesses dann 20 Mal irgendwie das Ganze neu geplant hat, wieder verworfen hat, anders gemacht hat, wieder diskutiert hat, sonst was. Und da musste im Prinzip ein Plan durchgezogen werden. Und die allermeisten Menschen, die da mitgeholfen haben, die sollten nicht so genau nachfragen, warum eigentlich. Also es wäre nicht effizient gewesen. Es hätte nicht funktioniert, sondern die mussten bei etwas mithelfen, wo andere für sie entschieden haben, wie es sinnvoll ist. Und dem haben sie sich untergeordnet. Und das haben sie sicherlich auch mehr oder weniger freiwillig getan, weil gerade in dieser Anfangszeit, wo es noch keine so gut etablierten Strukturen gab, gab es wahrscheinlich auch keine Leute, die quasi das entsprechend haben durchsetzen können. Man denkt auch nur daran, selbst wenn eine kleine Minderheit sowas versucht durchzusetzen gegen eine große Mehrheit, hat sie meistens keine Chance, vor allem wenn die Leute eigentlich gewöhnt sind, durch die Gegend zu ziehen und dann sagen, na, dann gehe ich halt einfach weg. Dann bleibe ich halt hier nicht. Dann kannst du deinen Tempel alleine bauen da irgendwie. Das heißt, da muss schon auch eine gewisse Bereitschaft da gewesen sein, sich so einem fremden, abstrakten Ziel unterzuordnen oder zu verschreiben, bei dem man nicht so exakt weiß, warum eigentlich, sondern sich also darauf vertraut, dass jemand anders das schon für einen irgendwie entscheidet und schon richtig wissen wird. Das ist eigentlich so grob das Konzept dahinter. Und das ist eine Fähigkeit. Diese Fähigkeit hatten wahrscheinlich die Wildbeuter nicht. Die Wildbeuter mussten wissen und verstehen, warum. Es gibt eine ganz interessante Parallele in zwei Richtungen. Also diese Frage nach dem Warum. Warum ist das so? Warum muss das so sein? Geht es nicht auch besser? Geht es nicht effizienter? Kann man das nicht auch anders machen? Die finden wir an zwei Stellen wieder. An einer Stelle ist es der heutige Bereich von Menschen, die mit Neurodivergenzen unterwegs sind, also die neurodivergent sind. Das heißt, viele Menschen, die, eine ADHS-Diagnose bekommen oder auch eine Autismus-Diagnose, fragen typischerweise warum. Die müssen verstehen, warum etwas sinnvoll ist, es zu tun. Denn erst das gibt ihnen genügend Dopamin, also Neurotransmitter, Botenstoff und so weiter, um handlungsfähig zu werden. Sie sind nicht in der Lage, etwas zu tun, oder es würde sehr viel Willen und sehr viel Energie kosten, also das trotzdem zu tun, wenn ihnen nicht begreiflich ist, warum sie etwas tun, also es keinen Sinn macht. Das klingt erstmal furchtbar lästig, ist aber eine total effiziente und wichtige Funktion, die das Gehirn da ausführt und die es über viele Jahrmillionen eigentlich auch gelernt hat und optimiert hat. Denn das Gehirn ist primär dafür da, uns davon abzuhalten, Energie zu verschwenden. Energie war immer knapp. Also Nahrung, Energie und so weiter war eigentlich über die ganze Evolution hinweg zu den allermeisten Zeiten sehr knapp und damit musste man haushalten. Das heißt, Energie für irgendwas zu verschwenden, was keinen Sinn macht, also was man nicht versteht, warum man das machen sollte, was nicht irgendwie sinnvoll und logisch ist und effizient auch noch, was nicht irgendwie eine Relevanz hat, also mir eben dabei hilft zu überleben, mir dabei hilft, meine Gene weiterzubringen, sei es durch meine eigenen Nachkommen oder durch Nachkommen der Geschwister oder dergleichen, was vielleicht nicht meiner Familie und Gruppe in irgendeiner Form geholfen hat. Das waren keine Sachen, für die man Energie hätte ausgeben dürfen. Macht man das trotzdem, verhungert man wahrscheinlich kurz oder lang, weil nicht so viel mehr Energie reinkommt. Gut, die Zeiten heute haben sich jetzt geändert. Also da gibt's einen Wandel, kommen wir auch gleich nochmal drauf. Und es ging auch mit der Sesshaftwerdung ein Stück einher. Aber früher war das eigentlich eine total sinnvolle und überlebensnotwendige Anpassung. Ich darf keine Dinge tun, die zu viel Energie verschwenden und die nicht nützlich und notwendig genug sind und nicht effizient genug sind. Das hätte mir nie erlaubt, solchen Tempel zu bauen, solchen Tempelquatsch. Weil brauche ich es zum Überleben irgendwo? Nein. Außer ich habe irgendwie ein höheres Ideal quasi, dass irgendeine Gottheit oder sonst was irgendwie damit besänftigt wird und so weiter. Aber dass das wirklich hunderte von Leuten über Monate hinweg nicht irgendwie hinterfragen und überlegen, ob es nicht irgendwie auch anders geht und so weiter. Schwierig. Außer sie ordnen sich dem gerne unter und sagen, es ist schön, wenn jemand anders ein Ziel vorgibt, also eine Idee gibt quasi, was ich tun soll und ich dadurch quasi einen Sinn und eine Erfüllung finde. Also quasi ein Ersatz dafür, dass ich mir selber das Ganze überlegen muss und so weiter. Spare ich mir quasi auf der anderen Seite Energie, indem ich nicht drüber nachdenken muss, ob das so sinnvoll ist oder nicht. Ja, das Gehirn braucht auch viel Energie zum Nachdenken, muss man auch sagen. Das heißt, diese Energie haben sie sich einfach gespart, haben das quasi outgesourced, externalisiert, diese Entscheidungsgeschichte. Die Entscheidung wurde für sie getroffen, sie haben sich daran orientiert. Und gleichzeitig war es ein Mechanismus, der sie stark geeint hat. Das heißt, Religion war primär etwas, was eine Gruppe vereinigt hat unter einem ideellen Ziel. Also alle Leute, die der gleichen Religion angehört haben, die den gleichen Glauben hatten, die in der Lage waren, quasi so einen gemeinsamen Tempel irgendwie zu bauen, haben sich zugehörig gefühlt zu dieser Gruppe, zu dieser größeren. Die waren eine Gesellschaft. Und in dieser Gesellschaft war Konformität ein wichtiges Konzept. Das mussten gleichartige Leute sein, die an die gleichen Ideale geglaubt haben. Und dann haben sie gemeinsam an etwas arbeiten können. Waren darunter welche, die vielleicht ganz andere Ideale hatten und so weiter, dann wäre es vielleicht zur Kollision gekommen, das wäre ineffizient geworden. Die hätten vielleicht doch den Stein da wieder eingerissen und woanders hingestellt, weil es nach ihrem Gutdünken irgendwie anders oder jemand anders das sagt, wie es sein müsste. Nee, sie mussten gleichförmig sein, möglichst gleichartig den gleichen Sachen folgen. Das mussten sie auch irgendwie sicherstellen. Und dafür war halt ihre Konformität wichtig und dieser Konformitätsdruck, dass man gesagt hat, hey, wir müssen doch alle hier an einem Strang ziehen und das alles gleich machen und gleichartig und nicht jeder hier irgendwie ausscheren oder sonst was. Und das müssen wir auch sicherstellen. Und deswegen haben wir einen starken Druck, uns dem unterzuordnen. Wir wollen das, aber gleichzeitig auch fordern wir das von anderen ein, dass sie sich in dieser Gleichförmigkeit unterordnen. Und wie diese Gleichförmigkeit genau aussieht, ist dann ein Stück weit egal, beliebig. Wir haben das auch in der Geschichte der Menschheit dann gesehen, dass es immer wieder Zivilisationen gab, die Regelwerke hatten, die dafür gesorgt haben, dass es eine sehr stabile Gesellschaft ist. Nur wenn man heute mal diese ganzen Regelwerke nebeneinander legt, dann sind die keineswegs deckungsgleich, sondern das sind zum Teil Sachen, also ich sag mal, da muss man gar nicht so weit zurückgucken irgendwie, wo man sagt, Frauen haben kein Wahlrecht. Es gibt Sklaven an der Stelle. Oder Frauen und Kinder sind Besitz des Mannes quasi. Also das, die sind nicht als eigenständige, rechtsfähige Menschen, sondern das sind Besitztümer quasi. Die werden auch bei irgendwelchen Straftaten oder sowas dann quasi im Tausch angeboten oder dergleichen. Es gibt vielleicht unterschiedliche Abstufungen von Menschen, also nicht nur Sklaven, sondern es gibt vielleicht halt auch Bürger und es gibt andere, die nicht ganz so viele Rechte haben und so weiter. Das klingt für uns heute irgendwie seltsam, waren aber trotzdem Regeln, die einigermaßen anerkannt waren, die natürlich nicht irgendwie zum allgemeinen Vorteil immer waren, aber die halt in sich so weit in der Gesellschaft etabliert und akzeptiert waren, dass sie halt eine Stabilität gebracht haben. Also es wusste jeder, woran er ist und wie die Sachen funktionieren. Und letztlich haben wir das heute ja auch. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie alle hier bei uns irgendwie gleichermaßen glücklich sein können, sondern es gibt einfach Menschen, die müssen vielleicht Arbeitsverhältnisse eingehen oder sowas. Die würde man rational gesehen irgendwie nicht für so schön halten, müssen das aber tun. Es gibt andere wiederum, die müssen wenig arbeiten irgendwie, weil sie halt aufgrund von Wirtschaftskonzepten und dem, wie wir halt Wohlstand verteilen und anerkennen und so weiter halt in eine andere Position hineingeboren worden sind. Das könnte man ja auch in Frage stellen alles oder wird ja auch in Frage gestellt, aber im Großen und Ganzen ist es etwas Akzeptiertes und so in dem Rahmen auch einigermaßen Stabilisierendes. Es ist halt so. Ja, und das ist ja auch das, was man oft hört von Leuten. Ja, aber es ist halt so. So ist es halt. Ja, aber warum ist es so? Warum so sein? Ja, so ist es halt. Das ist halt, das nach dem Motto ist schon immer so gewesen. Stimmt natürlich nicht. Aber so in dem Rahmen, den wir überblicken und verstehen und fühlen, ist es halt so und war schon immer so und muss so sein. Und das ist ja auch genau das, was jetzt konservative Parteien, also im Sinne von bewahrend quasi versuchen, indem sie sagen, sie versuchen, das, was ist, fortbestehen zu lassen und zu konservieren. Das heißt, den Status quo, den Konsens, die Konformität versuchen sie weiterzutragen. Auch in Form von Tradition. Tradition ist ja hinüberreichen in die nächste Generation. Sie nehmen quasi das, was sie als Kinder erlebt haben, hinterfragen es nicht so sehr und versuchen das in die Zukunft zu transportieren und zu projizieren. Das ist konservative Politik in dem Sinne. Und das andere ist natürlich Religion. Auch heute haben wir noch Religion, ist jetzt in der letzten Zeit weniger geworden, aber es gibt das Bedürfnis von Menschen nach Religion, nach etwas Höherem, dem sie folgen können und dass sie quasi ihre Verantwortung, ihre Entscheidung und so weiter abgeben, an dem sie sich orientieren können, dass ihnen sagt, was richtig und was falsch ist, wo sie dann gefühlt keinen Fehler quasi machen können. Und diese Religion ist auch was Einendes. Gegen Andersgläubige verteidigt man sich irgendwie. Das sind dann die Heiden und die Wilden und sonst was. die sind gefährlich quasi, das ist was anderes und man selber ist halt Teil einer Religionsgemeinschaft und pocht da immer drauf, dass es ganz wichtig ist und das ist teilweise natürlich von der Politik genauso instrumentalisiert und benutzt worden, hat dann oft gar nichts mehr mit der eigentlichen ursprünglichen Religion oder den Gedanken zu tun, der Religionsstifter. Ich sag mal, CSU ist so das beste Beispiel, die haben christlich und sozial im Namen, aber letztlich, wenn man sich jetzt mal genau die Aspekte anguckt und mal so guckt, was Jesus Christus so gesagt hat und wo das herkommt, dann überlappt da nicht so viel mehr. Aber trotzdem ist ihnen halt wichtig, dass sie sagen, ja, christliche Grundwerte, also das ist trotzdem ihr einendes Ding. Und gegen fremde Sachen wird sich halt dann verteidigt quasi. Also das sind, Fremde sind immer ein Problem und warum ist das so? Eine Gruppe an sich muss sich ja irgendwie definieren, abgrenzen, einen Kreis bilden oder sonst was. Eine Gruppe entsteht erst dadurch, dass es quasi etwas innerhalb dieser Gruppe und etwas außerhalb dieser Gruppe gibt. Das heißt, erst dadurch, dass es auch andersartig gibt, man es klar benennt und ausgrenzt, festigt sich und definiert sich eigentlich auch eine Gruppe. Das ist einfach so rein organisationstechnisch einfach ein Grundprinzip, dem ich da nicht auskomme. Das heißt, um mehr Identität zu stiften, grenze ich mich ab und feinde mich an. Und das braucht so eine Gruppe quasi auch, um in sich wieder stabil und gefestigt und orientiert quasi zu sein. Das ist das, was halt dann oft mit Rechtspopulismus auch passiert oder insgesamt halt mit rechter Politik, die halt weniger die Frage nach dem Warum, weniger diese Sachfragen stellt, auch gar nicht stellen muss, sondern die was ganz anderes bedient, ein anderes Bedürfnis bedient quasi. Und das ist auch bei vielen Menschen einfach vorhanden. Aber es gibt Unterschiede. Es haben nicht alle Menschen gleichermaßen dieses Bedürfnis nach, wir wollen vor allem eine Gruppe sein. Nach dem Motto, egal was sie tut und diese Gruppe muss sich gegen anderes muss sie sich abgrenzen oder vielleicht auch wehren und nur dann sind wir eine Gruppe und das Bedürfnis ist uns viel wichtiger als alles andere. Es gibt aber auch Leute, die quasi eher auf dieser Sachebene sind und sagen, für mich ist dieses Warum und die Sachbezüge und warum machen wir was, wie können wir es effizient machen an der Stelle und so weiter, viel wichtiger. Und das ist so ein bisschen auch die Trennung zwischen Wildbeutern, die halt eher die neurodivergenten heute sind, also die Gene und die Mechanismen quasi, die da überlebt haben und noch vorhanden sind. Und auf der anderen Seite halt diese neue Form, die jetzt eben neurotypisch geworden ist, die das Dominierende ist, die überhaupt erst diese großen Gesellschaftsstrukturen ermöglicht hat. Die ist gut dafür, auch größere Strukturen zu bilden, wo sich die Leute nicht mehr alle persönlich kennen. Trotzdem gibt es etwas Vereinendes. Und da ist oft halt dieser Gedanke, dass es halt nicht eine bunte Vielfalt geben kann, weil diese bunte Vielfalt wäre von der Identität her wieder schwierig, sondern diese Gruppe will in sich geschlossen sein und will halt eine Sache quasi. Also das eine schließt das andere aus. Also ich meine, so ein Spruch, wie ich ihn irgendwo mal gesehen habe, irgendwie, hier ist dönerfreie Zone, bei uns gibt's irgendwie Bockwurst, sagen kann, ja, okay, Moment, also es wird gesagt quasi, hier gibt's Bockwurst und deswegen kann hier nichts anderes existieren. Es kann nur eines existieren. Also alle Zahlen außer eins sind des Teufels quasi. Einheit, Einförmigkeit, eine Sache quasi. Unisono, Uniform. Das sind diese ganzen Konzepte, die sich da drin abbilden. Es besteht nicht die Flexibilität zu sagen, es kann ganz viele verschiedene Sachen geben und wenn es logisch alles Sinn macht und hier gibt's für und wieder und da kann man und dort kann man und dort kann man und dort kann man. Das ist schwierig. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass so größere Strukturen wie Städte und so weiter halt überhaupt erst die Möglichkeit geschaffen haben, dass es sowas wie Spezialisierung dann gab oder sich die Stärke ausgeprägt haben. Das heißt, es gab auch vorher schon natürlich sowas eben wie Jäger und Sammler und das haben nicht nötigerweise quasi alle Leute alle Sachen gleichermaßen gut gekonnt und ausgeführt, sondern vielleicht gab es da auch Spezialisierungen und einzelne Rollen und so weiter drin. Aber die Spezialisierung ist nochmal wesentlich stärker geworden. Also den Seiler, den Bäcker, den Schmied, die haben sich halt dann alle gegeneinander stärker differenziert durch Wissen, das sich angeeignet haben, durch Know-how, durch Fähigkeiten, indem sie ganzes Geschäft aufgebaut haben, damit halt das wäre nicht in der, also das hat das dadurch gut funktioniert oder war überhaupt notwendig, aber oder sinnvoll in größeren Strukturen halt, wo du wirklich sagen kannst, da hast du halt Platz für diese ganzen Spezialgruppen oder sowas. Hast du nur 5 Leute zusammen oder sowas, da kannst du dir keinen Schmied leisten dafür vielleicht oder sonst was, sondern da mussten das halt eher Generalisten sein, die halt mehr verschiedene Dinge konnten. Ja, insofern gab's das auch und auch in diesen größeren Strukturen, in denen sich die Menschen differenziert haben, gab's auch Neurodivergente immer. Das heißt, das waren halt dann die verrückten Erfinder oder Abenteurer, die halt irgendwie neue Gebiete entdeckt haben irgendwie. Das waren vielleicht auch dann die Ritter, die den Drachen getötet, nein, aber die zumindest vielleicht halt von ihrer Mentalität da vielleicht ein bisschen Draufgänger waren oder sowas. Aber häufig waren es vielleicht wirklich einfach so wie Schmiede oder geschickte Handwerker oder Sachen, die wirklich die neue Techniken und so weiter erfunden haben und die letztlich auch den Fortschritt getrieben haben. Denn man muss sagen, ich rede immer in so Schubkastendenken, ne? Also es gibt die Neurotypischen, es gibt die Neurodivergenten und so weiter. Ich hatte schon mal erwähnt, es ist ein Kontinuum, es ist sehr viel komplexer in sich, ja, man kann es nicht so ganz vereinfachen, aber um es leichter hier zu beschreiben, mache ich das halt so, dass ich, wie gesagt, es gibt halt eher so diese eine Geschichte und dann gibt es diese andere Geschichte und ihr wisst aber, es gibt da ganz viel dazwischen und mehrdimensional und so weiter. So einfach ist es nicht. Trotzdem reden wir jetzt halt mal über diesen Unterschied. Neurotypische bewahren eher, also eher diese Stabilitätsgeschichte einer großen Struktur, die gleichförmig ist und halt auch über die Zeit hinweg eher gleichförmig versucht zu bleiben, sich dadurch halt als Gruppe definiert und eint, auch über die Grenzen von 100 Leuten deutlich hinweg in sehr großen Strukturen. Und es gibt die Neurodivergenten, die eher halt aus persönlichen Beziehungen, aus dem Warum, Effizienz getrieben sind und die halt dann eher in der Lage sind, halt auch sowas wie Innovation zu treiben. Und diese Innovation, die hat uns halt auch so Sachen gebracht wie die industrielle Revolution dann irgendwann oder Wissenschaft oder dergleichen, also die Renaissance. Und diese Entwicklungsschritte letztlich hätten wahrscheinlich so in der Form nicht stattgefunden, wenn wir nicht auch immer diese Neurodivergenten, also Menschen, die man heute mit einer ADHS oder Autismusdiagnose oder vielleicht einer Dyslexie oder Tickstörung oder sonst was irgendwie halt dann klassifiziert, aber die trotzdem halt andersartig waren. Es waren dann vielleicht auch Künstler, Erfinder, Abenteurer, Entdecker, schrullige Leute, oft zerstreut, aber immer irgendwie eine geile neue Idee. Zumindest von den 20 Ideen, die sie am Tag hatten, irgendwie war vielleicht eine ganz clever und die ist dann halt dazu geführt, dass halt dann diese Stadt dann irgendwie eine neue Erfindung gemacht hat. Das Blöde ist jetzt mit der industriellen Revolution, ist natürlich mehr Effizienz halt auch umgesetzt worden. Und diese Effizienzsteigerung, die da stattgefunden hat, ist natürlich eine sehr neurodivergente Denkweise. Ich frage, warum? Ich frage, wie kann ich es besser machen? Wie kann ich es effizienter machen? Und so weiter. Blöderweise sind dann in dieser industriellen Revolution viele effiziente Mechanismen auch etabliert worden, im Sinne von gleichartige Zahnrädchen, die da irgendwas tun und eben auch Menschen, die da als gleichartige Zahnrädchen was tun. Und dabei sind halt auch leider die Neurodivergenten als diese Zahnrädchen halt dann eingesetzt worden und das tat ihnen dann gar nicht gut. Weil diese Gleichförmigkeit und alle machen das Gleiche und immer das Gleiche hier mit den Sachen und dass man gar nicht mehr selber irgendwas weiterentwickelt, gar nicht mehr selber fragt, ja Moment mal, dieser Fabrik und das kann das nicht alles ganz anders sein und so weiter. Das entspricht halt überhaupt nicht mehr der Denkweise der Neurodivergenz. Und vielleicht kennt ihr den Film Jabberwocky. Ja, diese Schmiede. Also da kommt so ein Besucher eigentlich, ich weiß gar nicht, was er da sucht oder sowas, aber der kommt in so eine Schmiede und beobachtet dann, was da so läuft und da sitzen dann zwei so da, die so Nägel irgendwo reinhauen und der eine holt mit den Nagel vom Nachbartisch, stellt den Nagel hin, der andere haut mit dem Hammer drauf und so weiter und das ist, ja, dieser gesamte Ablauf in dieser Schmiede ist eigentlich relativ eingespielt, sieht aber halt ein bisschen ineffizient aus, weil diese Nägel immer von da drüben irgendwie von dem Tisch ganz weit her zu holen und dann darüber zu legen und dann haut der mit dem Nagel drauf, das ist ineffizient. Aber die Leute machen es halt akribisch, also machen es einfach stoisch so weiter und es läuft. Und dieser Besucher, Wahrscheinlich halt jemand, der neurodivergent ist und sich gedacht hat, ja, aber irgendwie ist das doch ineffizient, das kann ich kaum ertragen. Ich frage mich, warum machen sie das so? Und er geht auch hin und sagt, entschuldigen Sie bitte, aber wäre es nicht viel effizienter, wenn Sie... Und dann hören die mir erst überhaupt nicht zu und wollen nichts von ihm und sagen eher so, lasst mich in Ruhe irgendwie hier, also nach dem Motto, wir müssen arbeiten, weil sie müssen sich ja darauf konzentrieren, diese Nägel und so weiter. Und das ist ja auch immer von da drüben holen und wieder rüber tun. Ja, und dann nimmt er halt einfach diese Schale mit diesen Nägeln, stellt sie halt dann näher hin und sagt, ja, aber es wäre doch viel effizienter, wenn Sie das von da nach da stellen. In dem Moment kommt der durcheinander, der andere haut ihm mit dem Hammer drauf. Ja, und dann beginnt so quasi eine Kaskade an Ereignissen, bis diese gesamte Schmiede da irgendwie auseinanderfällt. Das beschreibt so ein bisschen das Problem dabei, dass so Effizienzgeschichten nicht immer hilfreich sind. Das heißt so von der Grundidee her schon, aber viele Sachen sind halt gut eingespielt, ineffizient vielleicht, aber sie funktionieren. Und versucht man die jetzt zu optimieren und sowas, dann destabilisiert es natürlich etwas. Und so ist es auch in der Gesellschaft, dass man sagt, gut eingeschwungene Dinge sind besser als destabilisierte Dinge, wo viel schiefgehen kann. Zumindest in vielen Bereichen. Man kann mit sowas natürlich aber schlecht reagieren auf neue Situationen, auf neue Bedrohungslagen, auf, keine Ahnung, neue Feinde, neue Möglichkeiten, neues Klima. Es gibt viele Dinge, wo man sich halt eben anpassen muss oder halt auch an neue Entwicklungen anpassen muss. Also sowas wie KI zum Beispiel oder überhaupt die Digitalisierung oder sowas, irgendwie hätten wir uns da nicht angepasst und hätte es nicht auch Leute gegeben, die das sehr früh schon irgendwie hätten umsetzen können, wäre schwierig geworden. Und nicht umsonst haben wir gerade in so dynamischen Entwicklungsbereichen, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten und die halt viel in diesem digitalen IT-Bereich und so weiter waren, da haben wir relativ viele Neurodivergente. Das ist überproportional viel, kann man sagen. Und das liegt einfach daran, dass die halt eher dazu willens sind oder halt auch überhaupt das Bedürfnis haben, stärker nach diesem Warum, stärker nach der Änderung, stärker nach Effizienz und so weiter zu fragen. So, und ich hatte vorhin gesagt, es gibt zwei Richtungen, in die wir blicken können. Also ausgehend von dem, Leute sind sesshaft geworden, waren in der Lage, größere Strukturen da irgendwie zu bilden, indem sie halt stark auf diese Konformität und so weiter geachtet haben. Haben wir den Blick nach heute quasi gewendet, aber man kann den Blick auch zurückwenden. Wo kommen wir denn eigentlich hier so entwicklungstechnisch von unseren Genen und so weiter? Natürlich kann man da viele Millionen Jahre zurückblicken, aber so weit müssen wir gar nicht gehen. Letztlich, ja, so die ersten Menschen oder Vorfahren der ersten Menschen, die direkten. Und da sind halt viele von diesen Varianten und so weiter inzwischen längst ausgestorben, die gibt's nicht mehr. Aber es gibt halt noch Primaten, also Menschenaffen, die nächsten Verwandten unserer Menschen und die sowas ähnliches wie die Vorläufer sind. Aber kleine Randbemerkung. Natürlich sind auch die Menschenaffen, die wir heute haben, nicht exakt die Menschenaffen, aus denen die Menschen hervorgegangen sind. Also auch Menschenaffen haben sich über die Zeit hinweg unabhängig davon natürlich weiterentwickelt, aber sie sind noch relativ nah dran. Das heißt, das ist so die beste Vergleichsmöglichkeit, die wir irgendwie haben. Außer wir machen was so ähnliches wie Jurassic Park, dass wir irgendwo alte Gene von alten Arten irgendwo überliefert, irgendwo finden, die wir dann klonen oder wieder zum Leben erwecken oder so. Nein, da sind wir noch von entfernt. Kommt irgendwann, aber das sind dann vielleicht dann die echten Urahnen genetisch gesehen des Menschen. Nein, aber wir haben Verwandte quasi, die ähnlich genug sind dem, aus dem Menschen hervorgegangen sind. Und da kann man Experimente machen. Das Spannende ist jetzt mal zu vergleichen quasi, wie verhalten sich zum Beispiel Schimpansen oder Bonobos im Vergleich zu Kindern, die vielleicht ein ähnliches Intelligenzniveau haben, also so Pi mal Daumen zumindest, die noch nicht ganz so stark durch die Gesellschaft vielleicht auch geprägt sind. Kann man das irgendwie so gegeneinander stellen? Wie verhalten sich die einen, wie verhalten sich die anderen? Und das Interessante ist, wenn man denen eine Aufgabe gibt. Also zum Beispiel eine Box, da drin ist halt eine Belohnung, Süßigkeiten, die vielleicht ja angepasst an die jeweiligen Geschmäcker oder es gibt auch Sachen, die sie beide mögen wahrscheinlich. Und diese Box, die ist jetzt nicht ganz trivial zu öffnen, sondern da muss man ein paar Hebel, ein paar Schiebeschalter und ein paar Sachen und so weiter machen, bis sich diese Box öffnen lässt. Aber es ist machbar. Und man zeigt es ihnen auch. Also man zeigt es den Kindern und man zeigt es den Bonobos oder Schimpansen. Und nun macht man aber eine Sache, man zeigt ihnen nicht nur exakt, wie die Schritte sind zum Öffnen, sondern man macht auch noch ein bisschen Folklore außenrum. Also einmal rumtanzen um die Box, dann die Box dreimal irgendwie drehen und schütteln, ein paar Mal draufklopfen und da eingebaut eben halt auch die notwendigen Schritte, um sie wirklich zu öffnen. Was passiert nun? Also nachdem er das denen gezeigt hat und so weiter, sind sowohl die Affen als auch die Menschen in der Lage, diese Box zu öffnen. Aber sie machen es unterschiedlich. Die Affen gucken sich genau die Geschichte an und versuchen rauszufinden, was sind sinnvolle Schritte, was sind nicht sinnvolle Schritte. Also gerade wenn sie es halt dann öfters sehen oder öfters auch machen oder sowas, dann fangen sie an, es effizienter zu machen. Das heißt, sie versuchen es auf das notwendige Minimum zu beschränken, was zielführend ist, um diese Schachtel, diese Box wirklich zu öffnen, und lassen möglichst viele unnötige Schritte weg, soweit sie halt identifizieren können. Und sie kriegen die Schachtel auf, mit einer kleinen Anzahl an Schritten, sehr effizient. Ja, und die Menschen wiederum, die gehen nicht hin und sagen, was ist davon Quatsch, was ist richtig, was ist falsch, was brauche ich wirklich, um diese Box zu öffnen, was ist nur Folklore, was ist sinnlos, sondern die imitieren das alles. Die haben ein starkes Imitationsbedürfnis, und das ist eine relativ einzigartige Sache bei den Menschen wirklich, dass sie so stark imitieren und das, wie es ihnen vorgemacht wird, versuchen nachzumachen, vielleicht sogar übertrieben nachzumachen, das heißt noch viel mehr darum tanzen, noch viel mehr Dinge tun als unbedingt notwendig, obwohl sie nicht zwingend, also erforderlich sind, um diese Box wirklich zu öffnen und ihnen das spätestens mit ein paar Mal ausprobieren eigentlich auch logisch sein könnte. Also dass sie wirklich merken, die Box geht auch auf, ohne dass ich da rumtanze. Aber sie machen es trotzdem. Warum? Ja, Gesellschaftskonformität. Sie passen sich an das an, wie man das eben so macht. Man macht das halt so. So ist das halt. So machen wir das halt hier. Und das ist eigentlich so der wesentliche Unterschied, wo man auch diese Entwicklung sieht von dem, wo wir herkommen als Menschen, möglichst effizient, möglichst energiesparsam, zu dem möglichst konform und möglichst funktionsfähig in größeren Gesellschaftsstrukturen, um gemeinsam gleichförmig eine Identität zu bilden und gemeinsam Dinge auf eine gleichförmige Weise tun zu können, um damit auch größere gemeinsame Ziele und Stabilität in so großen Gesellschaftsstrukturen zu haben. Das zeigt sich praktisch an diesem Unterschied allein schon. Und das Dilemma dabei ist natürlich, da passen Menschen jetzt so ein bisschen unterschiedlich gut rein. Es sind unterschiedliche Bedürfnisse. Die einen ganz klar sagen, es muss alles konform sein. Es muss bei ihnen konform sein. Sie wollen sich anpassen an das Ganze. Sie wollen nicht selber drüber nachdenken, ist es jetzt notwendig oder ist es nicht notwendig. Die anderen sagen ganz klar, nein, ihr Bedürfnis ist, effizient zu handeln und zu verstehen, warum man etwas macht, weil ansonsten können sie nie motivieren. Ihr Gehirn lässt sie gar nicht da irgendwie was machen. Weil das Gehirn sagt, so ein Quatsch, mach doch keinen Scheiß hier, wir sparen Energie, mach nur die Dinge, die unbedingt notwendig sind. Ich quasi muss wissen, warum wir etwas tun und muss wissen, wie wir es effizient machen und muss es dann auch so effizient wie möglich quasi praktizieren. Und dann kann ich das machen. Und da bin ich auch richtig gut drin und denke mir das alles aus und da bin ich voll dabei, aber nur dann. Und die anderen sagen, nö, kann alles machen irgendwie, wenn mir das so gesagt wird, dass es halt so ist. Das ist eigentlich das Entscheidende. Ist es so, dann ist es so. Und darüber nachzudenken wiederum, warum das so ist, ob das unbedingt so sein muss oder sonst was, das strengt mich an. Also das die Neurotypischen quasi, die strengt es richtig an, darüber nachzudenken, warum etwas so ist, wie wir es effizienter machen können. Die sagen, ja Moment, da wird doch bestimmt schon jemand nachgedacht haben. Also wenn das wirklich hier, da hätte schon jemand anders, da wird sich schon irgendjemand was dabei gedacht haben. Das machen wir halt so, das machen wir schon immer so hier. Und das macht aber wiederum die Neurodivergenten total verrückt. Die sagen, wie, das macht man schon immer hier so, warum denn? Warum machst du das denn bitte? Sagen, ja, wir machen das halt hier so, das funktioniert hier irgendwie. Sagen, ja, aber es würde ganz viel, viel besser funktionieren, sagen dann die Neurodivergenten, wenn wir hier mal das ein bisschen effizienter machen, die Nägel von da nach da stellen. Und schon kommt diese ganze Geschichte durcheinander und die Schmiede fällt in sich zusammen. Nee, es ist tatsächlich was. Also die einen, die Neurotypischen haben das Gefühl, die Neurodivergenten machen alles immer unnötig kompliziert, indem sie alles in Frage stellen. Ja, die stellen das in Frage. Was heißt in Frage stellen? Sie wollen es verstehen. Sie wollen es verstehen und wollen es effizienter machen. Im Prinzip auch sinnvolle und hilfreiche Sachen, selbst in dem Kontext von größeren Gesellschaften. Nur, die Neurotypischen tun sich sehr schwer damit, alles neu zu durchdenken und vielleicht auch effizienter machen zu wollen, zumal es eben in dieser Gesellschaft mit größeren Gesellschaftsstrukturen, wo Konformität wichtig ist, ist eher das Prinzip, Gehorsam, Gleichförmigkeit, Akzeptanz von vorgegebenen Regeln, Hierarchieebenen, das ist dann alles die wichtigeren Sachen. Und das ist vielleicht auch der nächste entscheidende Punkt, dass sowas wie sozial-hierarchische Strukturen sehr wichtig sind in diesen größeren Konstrukten von Gesellschaft und diesen Konformitätsgedanken von Neurotypischen. Da ist sehr viel auf dieser Sozial-Akzeptanz, Hierarchie, Statusebene quasi, welchen Status hast du und so weiter. Deswegen wären sehr viele Fragen von Neurodivergenten, die vielleicht fragen, ja, aber warum ist denn das so? Warum machst du das so? Kann man es nicht auch anders machen? Die werden nicht als eine Sachfrage verstanden, im Sinne von, wir wollen ja was effizienter machen, wir wollen es verstehen, um uns zu motivieren, sondern die werden als potenzielle Kritik oder als Angriff auf dieser Sozialhierarchieebene verstanden. Weil für Neurotypische sehr viel auf dieser Sozialhierarchieebene funktioniert und eben nicht auf dieser Sachebene. Und da missverstehen sich dann beide wunderbar. Und diese Unterschiede da, ich werde da auch nochmal eigene weitere Folgen dazu machen. Ich muss ein bisschen quasi versuchen, so halbwegs beim Thema zu bleiben. Konformität. Letztlich leiden gerade Neurodivergente halt dann oft unter diesem Konformitätsdruck, weil sie sich sehr schwer damit tun. Das ist für sie was Fremdes. Also das ist nichts, wo sie sich originär leicht dafür motivieren können, wo sie gute Anlagen haben, sowas leicht zu erkennen, wie das sein muss, das leicht zu übernehmen und zu akzeptieren und daraus Motivation zu schöpfen. Das fällt ihnen unglaublich schwer. Das ist nichts, was gut flutscht. Also das produziert keine Energie. Insofern ist es für sehr, sehr schwierig, konform zu sein zu einer Gesellschaft. Und diese Konformität quasi ist etwas, das können sie halt mühsam quasi versuchen, mit viel Disziplin und kognitiven Willen und so weiter halt nachzubilden, müssen aber ganz bewusst diese ganzen Sachen halt verstehen und lernen. Also das, was quasi bei jemand anderem unterbewusst automatisch irgendwie abläuft und sich selber mit Energie versorgt, weil er dann eine Motivation da ist, das zu tun, das muss jemand anders, also der Neurodivergente, der eben kein Gespür quasi dafür hat, für sowas wie Gesellschaftskonformität und da auch kein nichts Motivierendes drin sieht, aber merkt, dass er halt quasi ein Problem kriegt in der Gesellschaft. Und auch Neurodivergente wollen Teil einer Gesellschaft sein, auch wenn sie eigentlich kleinere Strukturen gewöhnt waren früher, ja. Die müssen quasi jetzt das eben mühsam kognitiv nachbilden, müssen da viel mehr Energie reinstecken und sowas wie Regeln in der Gesellschaft. Wie funktioniert denn das? Wie funktioniert diese Konformität? Das erklärt dir ja keiner. Das läuft ja weitgehend unausgesprochen. Ja, ich meine, das ist ja nett, dass es vielleicht dann mal jemand gibt, so wie den Herrn Knicke, der das dann mal aufschreibt für irgendjemand. Ist ja eigentlich ganz geil, abgesehen davon, dass du gleich wieder sagen kannst, Leute, aber wieso Knicke, wieso muss ich das so machen? Nicht anders? Also wo ist der, warum? Aber zumindest definiert das mal jemand. Wo sagen kann, diese unausgesprochenen Erwartungen sind noch viel schlimmer. Irgendwelche Spielregeln. Du wirst dann geschimpft, dass du nicht richtig einhältst, aber kriegst gar nicht ordentlich erklärt, wie sie eigentlich funktionieren. Das ist ja noch schlimmer. Dennoch, wie gesagt, passt das halt nicht so ganz zusammen und fordert halt sehr viel Energie. Und die Neurotypischen tun sich wiederum schwer damit, halt dauernd alles erklären, hinterfragen, verstehen zu müssen oder zu sollen oder so. Und eine Diagnose, die da manchmal so mit ranhängt, ist eine oppositionelle Trotzstörung. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, da gibt's auch einen schönen englischen Begriff dazu. ODD. Das bedeutet eigentlich bloß, dass da irgendwann jemand ist, der immer alles in Frage stellt. der nicht so sehr sich um Hierarchien und Sozialdominanz und so weiter kümmert und nicht da so richtig schön unterordnet, sich nicht in das unterordnet von wegen, das macht man halt so und das ist halt so. Der sich im Prinzip mit jedem anlegt, halt auch dem deutlich höheren Vorgesetzten irgendwo halt und sagt, ja, aber das macht doch gar keinen Sinn. Hier, Chef, das ist doch völlig sinnlos, was wir machen. Und der Chef sich total an den Karren gefahren fühlt, weil er sich persönlich quasi in dieser Hierarchiestruktur angegriffen fühlt und herausgefordert fühlt. Was überhaupt nicht das Ziel war. Ja, und das ist ein typisches Missverständnis oder Sache, die halt oft passiert irgendwie. Vielleicht der Mensch im Autismus-Spektrum, der vor versammelter Mannschaft dem Chef sagt, Leute, also das ist hier irgendwie problematisch, wie wir das machen, und ich habe eine Idee, wie wir es ganz anders machen können. Und der Chef sieht nicht, oh, das ist jemand, der wirklich sich Gedanken macht, Verbesserungspotenzial, und hat sich gedacht, jetzt, wo wir schön alle zusammen sind, da kann man das auch gleich effizient besprechen. Nein, das sieht der Chef nicht. Der Chef tut sich schwer, über diese Sachfragen überhaupt nachzudenken, und der ist viel schneller dabei, weil das bei ihm viel stärker veranlagt ist, zu sagen, boah, der gibt mir jetzt hier sozial quasi, gibt mir jetzt hier richtig gerade einen vollen Angriff hier, eine volle Breitseite da vor versammelter Mannschaft. Irgendwie weist er mich jetzt hier zurecht, wo es kann. Er weiß sich ja gar nicht, er weiß ihn nicht, er wird nicht zurechtgewiesen. Er wird eigentlich nur konfrontiert mit Sachfragen an der Stelle, die dazu dienen sollen, die Effizienz zu erhöhen. Fühlt sich aber quasi primär selber kritisiert und angegriffen in seiner Rolle und Stellung als Chef. Und reagiert entsprechend darauf. Das heißt, man kommt in der Sachfrage nicht weiter, sondern derjenige, der so versucht, sachlich sich zu engagieren, wird als ein Querulant und Trotzkopf, als ein jemand, der unverschämt ist, jemand, der immer nur alles durcheinander bringen will oder sonst was. So Dinge werden da unterstellt. Und das ist genau dieses Dilemma, auf das ich immer wieder hinweise. Es wird oft so über jemanden geurteilt, mit der Annahme, dass der genau die gleichen Bedürfnisse, Fähigkeiten, Mechanismen und so weiter hätte. Und bei dem man dann davon ausgeht, dass man sagt, wenn ich so handeln würde wie der, also wenn ich quasi seine Handlung in mir überlege und nachbilde, quasi, also nach dem Motto, warum würde ich so handeln wie er? Und dann überlege ich mir, warum ich so handeln würde oder aus welcher Motivation heraus das überhaupt in Frage käme, so zu handeln wie der andere. Und dann unterstelle ich demjenigen genau die gleiche Motivation, die gleiche Intention, die ich gehabt hätte, wenn ich so gehandelt hätte. Aber verkenne komplett diese Unterschiede, dass da eben andere Fähigkeiten, andere Bedürfnisse sind und andere Intentionen auch bestehen können. Das heißt, aus dem Verhalten rechne ich zurück auf eine Intention, indem ich mein eigenes Modell benutze quasi, warum ich so handeln würde und welche Motivation und Intention ich hätte, wenn ich diese Handlung zeigen würde wie jemand anders. Das ist das Fatale daran. Diesen Schritt zu gehen, diesen Unterschied zu sehen, ist halt sehr schwierig. Es erschließt sich nicht einem, aber es überhaupt mal für möglich zu halten, dass es halt sein könnte, dass jemand anders eine ganz andere Intention hatte. Das ist eine extrem wichtige und hilfreiche Fähigkeit, um sehr vielen Konflikten so ein bisschen den Treibstoff zu entziehen, quasi. Ist aber schwierig. Also ich meine, mir geht es auch mal wieder so. Also sich quasi da hineinzudenken, dazu muss man vielleicht halt einfach viel wissen, wie unterschiedlich Menschen sein können, ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen. So, und jetzt muss ich mal ein bisschen tatsächlich in das Skript gucken, weil das habe ich doch eigentlich wieder weitgehend auswendig erzählt. Genau, ich wollte noch auf ein paar Konformitätsexperimente eingehen, die nämlich auch sehr interessant sind. Und das ist so, ja, das lernt man auch in der Psychologie im Prinzip in den ersten Semestern, und viele kennen das auch vielleicht. Also es gibt zum Beispiel das Asch-Experiment. Das sagt euch jetzt vielleicht nicht direkt was, aber das war ein Experiment, wo man gesagt hat, es müssen verschiedene Linienlängen geschätzt werden. Also eine typische Schätzaufgabe. Links ist eine Linie, rechts sind verschiedene Optionen, A, B, C von Linien, die unterschiedlich lang sind. Man sollte jetzt schätzen, welches ist die gleich lange Linie wie links. So, und das ist was, das kriegt man hin, aber vielleicht nicht ganz sicher, ist sich vielleicht manchmal ein bisschen unsicher, aber so im Großen und Ganzen hat man da ein Gefühl dafür. Und der Versuchsaufbau war jetzt, wie bei den meisten Konformitätsexperimenten, so, dass eine ganze Gruppe an Leuten alle eingeweiht waren, das heißt, sie haben alle ihre Rollen gespielt, hatten klare Vorgaben, wie sie handeln sollten, und ein einziger war quasi dieser Testproband. Das hat mir aber nicht gesagt. Er dachte quasi, die ganze Gruppe wären gleichermaßen Leute, die diesen Test mitmachen. Der Trick war jetzt, dass alle anderen sich abgestimmt hatten und gesagt haben, okay, wir antworten immer falsch bei diesen Linien. Und haben quasi nicht die Linie versucht, oder nicht die Linie als richtig benannt, quasi die tatsächlich die gleiche Länge hatte, sondern haben entweder halt eine, die zu lang oder die zu kurz war halt benannt. Und das aber relativ gleichförmig gemacht. Das heißt, es gab eine große Mehrheit in dieser Gruppe für ein falsches Ergebnis. Und man kann zeigen, dass die Leute, die in einer Situation sind, sich meistens dann anfangen anzupassen. Das heißt, am Anfang sind sie noch vielleicht ganz gut mit dem Schätzen, irgendwann sind sie irritiert, dass alle anderen anders schätzen, und sie registrieren das sehr stark und gewichten es auch sehr stark, dass die Gruppe quasi anders urteilt als sie selber. Und sie passen ihr eigenes Urteil an das Urteil der Gruppe an. Das heißt, für sie ist es wichtiger, konform mit der Gruppe zu agieren, als wirklich unbedingt das richtige Ergebnis zu liefern. Und das ist einfach, das ist nichts, was bewusst passiert, sondern das ist einfach ein unterbewusster Drang. Also es entsteht in ihnen quasi ein Konflikt. Sie sagen, ja, aber eigentlich ist doch das das Richtige. Und dann sehen sie, die anderen sagen ihnen aber was anderes die ganze Zeit. Und dann passen sie sich dem an, um da nicht in einen Konflikt mit der Gruppe zu geraten. Lieber geraten sie quasi in einen inneren Konflikt, weil jetzt auf einmal ihre Antwort nicht mehr mit dem zusammenpasst, wie sie es fühlen. Das heißt, sie kriegen da tatsächlich halt ein Problem. Also ihr Gefühl und das, wie sie dann das bewerten, passt nicht zusammen. Das heißt, sie verlieren eigentlich dadurch auch ihren Bezug zu ihrer Intuition, zu ihren Gefühlen halt, wie das eigentlich sein müsste. Sind danach vielleicht wirklich schlechter in der Lage, sowas zu schätzen und oder fühlen sich als besonders schlecht, sowas zu tun. Trauen sich das nicht zu, und es gibt auch sowas wie erlernte Hilflosigkeit. Also das kann man auch schön zeigen, dass man, wenn man Leuten halt immer wieder suggeriert quasi, dass sie was besonders schlecht können, dann können sie es tatsächlich auch schlechter. Dann verlieren sie so ein bisschen das Interesse, trauen sich selber nichts mehr zu, bewerten sich selber da diesbezüglich schlechter. Also sowas hinterlässt unter Umständen quasi Schäden. Es gibt ja auch die andere Variante mit dem Gaslighting. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Gaslighting ist, geht auf ein Theaterstück zurück, was so hieß. Oder das im Namen trug. Und das Konzept ist quasi, dass man jemand anderem halt immer wieder sehr vehement einredet, dass die Realität ganz anders ist. Obwohl es ganz offensichtlich ist, quasi wie die Sache ist, redet man ihm ein, nein, nein, du siehst das irgendwie falsch, das ist nicht richtig, das siehst nur du irgendwie so, und das ist aber eigentlich ganz anders. Und wenn man das vehement genug macht oder sowas, dann passen sich viele Leute an, aber sie haben halt dann diesen inneren Konflikt, diese innere kognitive Dissonanz, die halt entsteht, oder diese, da passt was nicht mehr in ihnen halt dann zusammen, und das ist halt sehr schwierig. Es ist sowohl frustrierend als auch macht einen irgendwie wütend, verzweifelt und so weiter. Raubt einem auch letztlich ein bisschen die Basis, überhaupt noch sich, seine Gefühle, die Realität und so weiter richtig einzuschätzen. Also man kann kurz gesagt jemanden in den Wahnsinn treiben, indem man ihm ständig suggeriert quasi, dass seine Empfindungen und seine Ideen falsch sind und nicht richtig sind. Geht aber ein bisschen halt über diese Konformitätsgeschichte hinaus in dem Fall. Kannst jemand aber auch sehr stark unter Druck setzen, indem du ihm ständig sagst, dass er halt nicht zu der Gruppe passt quasi. Also er nicht zur Gesellschaft passt, er nicht konform ist. Du machst das immer alles falsch. Du siehst diese Linien immer falsch. Und die Menschen sind bereit, sich halt anzupassen, wie sie es halt nur können. Das heißt aber, tun sie sich halt wirklich mit Sachen vielleicht schwerer, also nehmen sie vielleicht wirklich gesellschaftliche Strukturen und so weiter und Konsenslösungen, Konformität nicht so gut wahr und tun sich da sehr schwer und kriegen immer die Rückmeldung, du passt dich da nicht an, du gehörst nicht dazu, du funktionierst nicht richtig und so weiter, dann ist das für sie bedrohlich, schwierig, kritisch, kann eine ganze Reihe von Folgen auslösen. Ein anderes Experiment, was ihr sicherlich schon mal gehört habt, was ein Stück weit mir diese Autoritätsschiene eigentlich abgefragt hat, ist das Milgram-Experiment gewesen, oder die Milgram-Experimente. Im Wesentlichen, ich erzähle es ganz kurz, ist es ähnlicher Aufbau. Es gibt wirklich nur einen, der getestet wird. Alle anderen sind eingeweiht. Es gibt den Schüler, der ist eingeweiht, der sitzt im Nachbarraum. Der tut nur so, als ob er da wirklich angeschlossen ist an so Elektroden und an so eine Wechselsprechanlage und so weiter. Der Lehrer ist derjenige, der wirklich getestet wird eigentlich. Der Lehrer soll nun dem Schüler immer Fragen stellen. Und jedes Mal, wenn der Schüler falsch antwortet, und das tut er halt regelmäßig, weil das ist Teil seiner Rolle quasi, dann soll der Lehrer dem Schüler einen Stromschock geben und die werden immer stärker, werden auch irgendwann immer gefährlicher. Und das ist ein bisschen entkoppelt, also der sieht den nicht direkt, dem er die Stromschocks gibt, aber er hört ihn dann irgendwann und der schreit dann auch und der hat Schmerzen und der will aufhören und bettelt auch, dass quasi jetzt aufhört und so weiter. Aber es gibt einen Versuchsleiter, der immer nur wieder ganz ruhig sagt, dass man für das Experiment das jetzt weiterführen muss und dass er das jetzt fortführen soll und so weiter. Also er setzt ihn nicht wirklich krass unter Druck, aber es ist halt so ein leichter, subtiler Konformitäts-Autoritätsdruck. Und der reicht schon aus, dass die ganzen Lehrer, also die im Prinzip ja diejenigen sind, die da getestet werden, sehr weit gegangen sind mit diesen Stromstößen. Ich glaube, bis 250 Volt oder sowas, was aber als schon potenziell irgendwie gefährlich oder tödlich markiert war auf diesem Versuchsbrett quasi da, sind alle gegangen. Und das hatte man vorher überhaupt nicht erwartet. Weil man hatte eigentlich eher gedacht, dass einzig irgendwelche Psychopathen, also denen die Empathie fehlt, also denen, die keinen Bezug haben zum Leid anderer Menschen, dass die in der Lage wären, halt sehr weit oder die gesamte Strecke zu gehen. Und das sind aber halt nicht viele. Aber es haben praktisch alle diese 250 Volt halt irgendwie erreicht und es sind sogar einige halt, also bis zum Ende halt gegangen. Und ja, die hatten einen Konflikt. Also das hat man oft gemerkt irgendwie. Es gibt dazu auch Videoaufnahmen, die wirklich mit sich gerungen haben, sollen jetzt weitermachen, sollen sie nicht weitermachen. Also sie waren sich schon bewusst darüber, dass es nicht unproblematisch ist. Also emotional, vielleicht auch juristisch, moralisch, sonst was, hatten sie sicherlich irgendwelche entgegenstehenden Aspekte auch in sich. Aber sie haben sie im Prinzip, sind sie übergangen, um konform oder auch autoritätshörig oder sowas halt dieses Experiment fortzuführen. Und gilt als relativ drastisch. Es lässt sich aber mit vielen anderen Experimenten darüber hinaus wunderbar reproduzieren. Also es gibt auch andere Sachen, die jetzt nicht ganz so dramatisch sind, aber auch ein bisschen, wo man Leute hinsetzt und sagt, ja, für den Versuch und so weiter sind ja heute alle hier zusammengekommen, die müssen erstmal einen Fragebogen ausfüllen. Und dann setzt man halt mehrere Leute in den Raum, die sollen einen Fragebogen ausfüllen und das dauert dann eine Weile und sind wieder alle eingeweiht, bis auf einen. Alle haben die Anweisung, nicht zu reagieren auf irgendwelche Dinge, die außenrum passieren, sondern stoisch diesen Fragebogen weiter auszufüllen. Und dann kann man verschiedene Sachen machen. Entweder, dass wirklich offensichtlich halt jemand da, weiß ich, ein Elektriker mit der Leiter irgendwie lang geht und dann draußen am Gang irgendwie verunglückt. Also man hört das erst und dann kriegt man es halt irgendwie mit und so weiter. Und der Impuls natürlich da ist, aufzustehen, zu gucken, was ist passiert, kann man helfen, was ist los? Aber alle anderen reagieren nicht. Und die Anweisung ist ja klar gewesen, man soll diesen Fragebogen ausfüllen und hat vielleicht auch eine begrenzte Zeit oder so. Genauso Feueralarm. Also es geht draußen der Feueralarm los, kann es über so verschiedene Stufen steigern und so weiter. Und die Leute gucken, merken das und orientieren sich dann an den anderen. Das heißt, die agieren nicht selber aus sich heraus und sagen, mir doch egal, was die anderen machen, ich gehe hier raus, weil mir ist es zu heikel. Die fragen nicht so sehr diese Sachfragen, warum und wieso und sonst was, sondern die versuchen konform zu agieren. Also ganz unterbewusst reagieren sie konform zu den anderen. Und das ist was, was man auch bei vielen, ich weiß nicht, ob ich schon mal erlebt habe, in irgendwelchen öffentlichen Bereichen irgendwie ein Fehlalarm, Feueralarm. Wenn der läuft eine Weile, das heißt gar nicht dieser Impuls des Neuen da ist, sondern der läuft jetzt schon eine Weile. Und es reagiert keiner groß. Oder du kommst in diese Situation langsam rein und merkst, was ist denn hier so laut irgendwie in der U-Bahn-Station irgendwie, was ist das, ein Feueralarm? Okay, aber also es reagiert ja keiner, es gehen auch noch Leute runter und so weiter, das ist wohl okay. Da ist wohl nichts. Ich habe durch nichts genau weiß, ob da nicht doch was dran ist, ob es nicht doch irgendwo schon brennt oder irgendwo schon Rauch ist und ich das halt nur in dem Moment noch nicht wahrnehmen kann. Ich orientiere mich an allen anderen und sage, die werden schon wissen. Aber die wissen es auch nicht. Die können es nicht wissen. Und es gibt viele Katastrophen, wo man gemerkt hat, die Leute haben einfach nicht reagiert, weil die anderen auch nicht reagiert haben oder haben viel zu spät reagiert. Oder sie haben falsch reagiert, indem sie im Prinzip der Masse nachlaufen. Also man hat so eine Art, ja, man sagt auch gerne Schwarmintelligenz, dass sie irgendwie größer wäre, aber die Schwarmintelligenz von Menschen ist eigentlich niedriger als die Einzelintelligenz der meisten Leute. Weil man halt sehr doof nur noch der Masse folgt. Und das kann ja sogar sinnvoll sein, ja. Also in gewissen Gefahrensituationen macht es ja Sinn zu sagen, wir bleiben zusammen, wir agieren als Schwarm. Also typisches Schwarm-Rudelverhalten von vielen Tieren, die irgendwie durch einen Jäger irgendwie bedroht werden. Also Jäger im Sinne von eines Raubtieres oder sowas. Dann versuchen die zusammen zu bleiben, weil das größere Überlebenschancen tatsächlich bietet. Den Jäger eher verwirrt, eher dazu führt, dass vielleicht kein Tier gerissen wird, während wenn ein einzelnes abgesondert wird, das eher dazu führt, dass das Tier halt quasi weitergejagt wird und dann halt auf jeden Fall halt auch geschnappt wird. Also das könnte ein Mechanismus sein an der Stelle, aber insgesamt ist halt starker Konformitätsdruck. Oder würde jetzt da jemand einzeln sagen, ja, aber Leute, da ist doch Feueralarm, ist raus hier. Dann würden wahrscheinlich die meisten sagen, hey, jetzt mach doch keinen Stress, das ist ja gar nichts und du siehst doch und ich bin hier schon oft gewesen und es gab hier noch nie ein Feuer und überhaupt und ja, probiert's mal aus in irgendeiner Situation, wenn euch sowas begegnet, irgendwie, wie reagieren die Leute, wie reagieren sie auch darauf, wenn du sie damit konfrontierst. Und da gibt's Unterschiede auch. Also Neurodivergente reagieren eher sachbezogen quasi, handeln dann auch eher und gelten auch eigentlich als Personen, die auch in solchen Notsituationen sehr besonnen reagieren können, obwohl sie sonst mal so hippelig sind und große Bedenkenträger und hier und da und dort. Aber hey, in solchen Situationen, da funktionieren diese richtig gut. Kann zumindest so ein Aspekt sein. Die haben sich vorher schon Gedanken gemacht, vielleicht über ein paar Sachen. Die handeln sehr sachbezogen und wenig konformitätsbezogen. Die versuchen auch nicht unbedingt alle durch denselben Notausgang rauszugehen, sondern sehen, da gibt's noch einen auf der anderen Seite und ganz hinten drüben, also wenn man ein Stück zurückgeht, gibt's vielleicht noch einen. Also die denken in dem Moment drüber nach. Ist jetzt stark pauschalisiert wieder auch? Sind jetzt totale Stereotype und Schubkassen, die ich aufgemacht habe? Nein, es ist nicht bei allen immer so und es ist nicht bei allen so anderen Neurotypischen so, dass sie dann immer schlecht reagieren und so weiter. Aber so von der Tendenz her sehen wir ganz viele solche Effekte. Und das ist spannend, finde ich, an der Stelle. Ja, ich komme langsam mal so zum Ende. Und ich weiß, bei den vorherigen Aufnahmen habe ich noch zwei, drei andere Aspekte immer auch genannt, die auch eine Rolle gespielt haben und ich habe sie jetzt sicherlich vergessen und heb mir das dann für diverse weitere Episoden auf, die es auch noch gibt. Ich mache jetzt mal so einen kleinen Ausblick, weil ich habe ja diese Aufnahme heute, die hoffentlich jetzt was geworden ist, habe ich ja gemacht, nachdem ich schon diverse weitere Episoden, die Rohaufnahmen produziert habe. Und ich hoffe mal, die muss ich nicht auch noch alle wieder neu ansprechen. Deswegen kann ich euch jetzt mal so sagen, welche weiteren Themen ich haben werde. Und zwar das Letzte, wo ich jetzt gerade so ein bisschen aufgehört habe. Also Krisensituationen. Wann kümmern wir uns drum? Wie gut funktioniert wer, wann, wie, wo? Mach doch nicht immer so eine Panik. Warum machst du jetzt schon wieder Panik? Ist doch völlig unnötig und so weiter. Ja, das ist die nächste Folge, die da kommt. Die beschäftigt sich mit dem Thema Panik. Und wann sollten wir in Panik geraten? Wann gerät wir in Panik? Dann habe ich einen schönen Aspekt. Da geht's ums Thema Grübeln. Also Grübeln sagt man ja immer... Ja, Grübeln ist negativ und das bringt eigentlich gar nichts und gerade wenn das nicht so richtig vorankommt und so weiter. Aber warum machen wir denn das dann? Also ist das wirklich nur so eine Fehlfunktion vom Gehirn oder ist es, wie ich immer sage, eigentlich alles eine Anpassung oder hat auch aus der Evolution heraus einen sinnvollen Zweck? Und was hat das Ganze eigentlich mit dem freien Willen zu tun? So, wenn jetzt nicht auf die Antwort kommt, dann müsst ihr warten. Also wie gesagt, übernächste Episode wird's dann um das Grübeln gehen. Dann kommen wir endlich zur Motivation, die ich heute schon ordentlich gebraucht habe. Was motiviert uns eigentlich und haben wir alle gleich viel Motivation und wie ist das eigentlich alles? Braucht es eigentlich Motivation? Und das leitet dann auch wunderschön über in das Thema Glück. Was macht uns eigentlich glücklich, unglücklich? Ist es eigentlich ein sinnvoller Anspruch zu sagen, ich will doch einfach nur glücklich sein? Können wir die ganze Zeit glücklich sein? Kann man überhaupt glücklich sein? Ist das vielleicht gar nicht möglich? Werden wir uns mit befassen und dann auch direkt wieder anschließend eigentlich das Thema loslassen. Festhalten, bestrebsam sein und so weiter ist schön und gut, sehr zielführend, wird immer als wir optimieren uns, ja, wir müssen fest an unser Ziel glauben, wir dürfen niemals irgendwie die Hoffnung verlieren oder sonst was. Aber möglicherweise ist Loslassen auch ein sehr interessanter Aspekt. Und dann komme ich zu einem Punkt, der heute ebenfalls schon ein bisschen angeklungen hat, wo ich gesagt habe, es ist manchmal sehr schwierig, man verliert den Bezug zu den eigenen Emotionen, wenn einem ständig eingeredet wird, dass man die Sachen irgendwie falsch sehen würde, also die Linien falsch sieht oder auch vielleicht Sachen falsch spürt bei anderen Leuten, falsch wahrnimmt und so weiter. Möglicherweise man aber total richtig liegt. Einem wird das nur eingeredet oder die anderen können das nicht richtig sehen, quasi, was man selber sieht. Deswegen ist eigentlich so das Wichtigste, all emotions are valid, also alle Gefühle sind legitim, richtig, okay, korrekt. Okay klingt immer so ein bisschen esoterisch fast schon. Und dann ein schöner Punkt, der auch eigentlich dann wiederum so ein bisschen auf Motivation und Glück auch aufbaut, der sich spezifisch mit dem Konzept und der Theorie des Flows beschäftigt. Und da gehen Flow und Hyperfokus so ein bisschen Hand in Hand. Das hängt stark miteinander zusammen. Aber auch da gehe ich nochmal ein. Und dann habe ich hier noch ein ganz anderes Thema rausgesucht. Und wie gesagt, die Aufnahme habe ich auch schon gemacht. Insofern weiß ich so grob, um was es geht wird. Da geht es um Regeln und Versprechen. Also Versprechen im Sinne von, ich verspreche dir, das und das zu tun. Und es gibt hier die Regel, dass man auf keinen Fall falsch parken darf. Ja, und was sind die Regeln und Versprechen? Und vor allem, was ist die größte Lüge, die wir unseren Kindern eigentlich beibringen? Jetzt bedanke ich mich erstmal bei euch, dass ihr mir schon wieder zugehört. Nein, ihr habt ja die anderen Varianten habt ihr nie gehört, aber ich das schon wieder für euch erzählen durfte. Ich hoffe, es wird kein Murmeltiertag und ach ja, richtig, genau. Das Thema Murmeltier oder Zeitschleifen und warum das möglicherweise mit so Aspekten wie ADHS und Trauma und so weiter doch einen gewissen Zusammenhang gibt. Vielleicht gehe ich da auch mal drauf ein oder erzähle euch zumindest mal, was es alles für interessante Filme gibt inzwischen, die alle dieses Konzept des täglich grüßt das Murmeltiers umsetzen. Dann das hat sich durchaus weiter verbreitet, seit der Film damals rausgekommen ist. Für heute vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, wahrscheinlich in einer Woche. Bis dann bei
Evomantis. Evomantis.